Detektor FM destilliert die spannendsten, skurrilsten und witzigsten Interviews von Detektor FM.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser letzten Ausgabe von Detektor FM destilliert im Juni 2019. Wir haben ja schon viel Hochsommer gehabt, aber das soll gar nicht unser Thema sein. Hier bei mir im Studio ist Helena Schmidt. Ich sage erstmal schönen guten Tag.
Hallo.
Du bist zum ersten Mal zu Gast hier im Destilliert-Podcast bei Detektor FM. Das ist aber fast ein bisschen ungewöhnlich, weil du schon seit Monaten den Blätter-Podcast machst. Also den Podcast für die Blätter für deutsche und internationale Politik, wie es korrekt heißen müsste, korrekt?
Ja, das ist richtig. Wir bleiben bei Blätter-Podcast, das ist eingänglicher.
Ja. Den machst du jetzt schon so seit Herbst letzten
seit
Jahres, ne?
Oktober, genau. Ja. Also wir sind jetzt bei der 10. inhaltlichen Folge.
Das ist schon ein ordentliches Stück. Und sehr, sehr viele Leute interessieren sich offenbar dafür. Also ihr habt viele Abonnentinnen und Abonnenten.
Ja, das stimmt. Also es liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Blätter einfach für viele Politikinteressierte ein Begriff sind. Das ist die größte politisch-wissenschaftliche Zeitschrift Deutschlands und es gibt sie schon sehr lange. Und deshalb ist quasi auch ein großes Interesse daran da und die sind ein großer Name.
Wie muss ich mir das denn vorstellen? Also wie läuft das? Also fährst du dann nach Berlin und wie läuft die Arbeit mit denen?
Genau, also jeden Monat erscheint immer die Zeitschrift, die wird so Ende des Monats, kommt die raus und wird dann für den kommenden verschickt und zeitgleich mit der Printausgabe wollen wir eben auch den Podcast immer rausbringen und dafür fahre ich genau nach Berlin in deren Redaktion. Und wir haben immer so pro Folge so 4 bis 5 Themen und einen Teil davon zeichne ich hier aus dem Studio auf. Also es sind Interviews, telefonische dann teilweise. Aber wir probieren den Großteil eigentlich in Berlin in der Redaktion zu machen, weil zum Glück auch viele Autorinnen und Autoren der Blätter in Berlin sitzen und wir die da erreichen können.
Wie muss ich mir denn die Blätterredaktion vorstellen? Also ich war tatsächlich persönlich schon einmal da, aber viele Hörerinnen und Hörer wissen wahrscheinlich gar nicht, wo die sitzen, wie das da aussieht.
Ja, die sitzen, also das Büro ist in der Torstraße in Mitte und das ist ja eine sehr busy Straße, da ist viel los, da gibt es auch viele Galerien, viele Redaktionen und ich fand es ganz witzig, da das erste Mal so hinzukommen, weil das eigentlich quasi eine Wohnung ist, die als Redaktion genutzt wird, also die Räume sind so auch mit der Küche, wenn man reinkommt und am spannendsten fand ich eigentlich auch das Büro von Albrecht von Lucke, von einem der 5 Blätterredakteure. Das ist nämlich von oben bis unten mit Zeitungen und Papieren und Büchern und so voll. Und
wie man sich so vorstellt eigentlich.
Ja, total. Es ist irgendwie, ich finde, man könnte sich auch vorstellen, dass es irgendwie so ein großes Loft ist und man sitzt da, wie es vielleicht bei so hipperen Zeitschriften der Fall ist, aber da ist es echt so ein richtiges Redaktionsfeeling. Und dann gibt es da eben auch noch Büros, in denen zusammengearbeitet wird. Genau, aber hauptsächlich besteht es eben immer aus diesen 5 Redakteuren.
Und mit denen sprichst du dann über die Themen, die da so stattfinden und natürlich auch mal mit Autoren von extern und aber es sind ja auch immer mal beispielsweise, ihr führt ja auch gemeinsam dann Gespräche mit Politikerinnen und Politikern und so, ne?
Genau, also wie gesagt, 4 bis 5 Interviews machen wir immer. Die Blätter kommen ja mit 180 Seiten pro Monat raus, also da sind viel, viel mehr Themen. Wir wählen dann immer diese 4 bis 5 aus und das sind zum Teil dann Texte von den Redakteurinnen und Redakteuren von den 5 selber, aber eben auch von ganz vielen extern und die kommen dann entweder in die Redaktion oder wir fahren dahin. Wir waren zum Beispiel gestern jetzt für die neue Folge im Bundestag, also im Reichstagsgebäude.
Aha, da war ich ja noch nie.
Ja, warst du auch noch nicht als Besucher da? So?
Doch, als Besucher schon, aber jetzt so richtig im Bundestag war ich noch nicht.
Ja, ich auch noch nicht. Ich fand es auch super spannend. Und es war dann auch sogar gestern Plenarsitzung und dann sind wir so von außen am Plenarsaal vorbei, alle Kamerateams da mit ihren Studios und dann sind wir mit einem der Bundestagsabgeordneten, mit Kai Gehring von den Grünen, in so einen Raum gegangen und haben da gesprochen über die LGBTI-Bewegung. Vor 100 Jahren wurde das erste Institut für Sexualwissenschaft in Berlin eröffnet, das erste weltweit von Magnus Hirschfeld. Und wir haben jetzt nach diesen 100 Jahren so ein bisschen zurückgeblickt und geschaut, was damals mit diesem Institut passiert ist. Das wurde nämlich dann sofort 33...
Klar, das kann man sich vorstellen.
Ja, genau, abgerissen, aber es hat eben bis heute Wirkung. Und wir haben ein bisschen geschaut, was die LGBTI-Bewegung bis heute bewegt hat. Genau, so funktioniert das zum Beispiel. Wir fahren dahin und haben so spannende Orte.
Mit Hausausweis und so wahrscheinlich.
Genau, ja. Sind wir da so... Eigentlich durften wir dann gar nicht mehr in den Bereich wegen Plenarsitzung und so. Und dann hat er uns aber so durchgewunken. Genau, und sonst kommen aber auch viele in die Redaktion, zum Beispiel ganz am Anfang schon in der zweiten Folge war das, glaube ich, ist Jürgen Trittin in die Blätterredaktion gekommen und die sind auch alle sehr eng miteinander. Also die Blätter kennen einfach die Politikerinnen und Politiker aus Deutschland alle total gut. Eine kleine Anekdote noch, ich war schon mal mit Albrecht von Lucke bei einem Bundestagsabgeordneten in seinem Büro und dann sind wir so zurückgelaufen durch Berlin und haben uns so ein bisschen so unterhalten und dann ist plötzlich Michael Kellner, der Geschäftsführer von den Grünen, läuft so über die Straße und dann grüßt der Albrecht ihn, ach hallo Michael, und dann haben die noch kurz so einen politischen Talk auf der Straße und Albrecht gibt da quasi noch so ein paar politische Hinweise und dann gehen wir weiter und das war so für mich, okay, diese Redaktion steckt einfach richtig in der Bundespolitik drin.
Ich kann mich auch erinnern, ich habe vor Jahren auch Politik studiert, zumindest teilweise, und da waren die Blätter auch immer so, also wenn man was auf sich gehalten hat als Politikstudent, dann hat man natürlich die Blätter gelesen. Also es war damals schon irgendwie so, ja, hast du schon die neuen Blätter gelesen und keine Ahnung, und hier war noch ein interessanter Aufsatz und so. Und Albrecht von Lucke ist ja auch als Person natürlich auch nochmal eine ganz spannende Figur, der ja auch ständig im Presseclub auftaucht und so, also medial ja auch sehr präsent ist, ne?
Ja, das Coole ist aber, dass genau die fünf Redakteurinnen und Redakteure bei den Blättern alle gleichberechtigt sind und auch alle so ein bisschen ihr eigenes Steckenpferd haben. Also die jeder ihren eigenen Bereich abdecken und nochmal Spezialistinnen sind für verschiedene politische Bereiche und sich deshalb ganz gut ergänzen, aber eben alle auf gleichberechtigter Ebene arbeiten.
Auf jeden Fall total spannend und dementsprechend tauchen sie auch unterschiedlich auf, ne, im Podcast und so. Gibt es eigentlich eine Episode oder eine Begegnung, wo du sagst, ja, da kann ich mich heute noch dran erinnern, also jetzt abgesehen an Jürgen Trittin in der Redaktion oder jetzt deinen letzten Besuch im Bundestag, also was sollte man zum Beispiel vielleicht nochmal nachhören?
Also nachhören würde ich theoretisch sagen, kann man alle machen.
Klar, ja.
Also es sind alle super spannend. Ich fand zum Beispiel eins, was ich so ganz cool fand, dass wir das schon eben drin hatten, war damals ein Skype-Gespräch mit Armin Wolf, wo wir schon vor Monaten darüber gesprochen haben, wie die Situation für Journalisten und Journalistinnen in Österreich aussieht. Und er das eben, er persönlich eben vom ORF das so wiedergegeben hat. Und dann, ich glaube, es war 3-4 Monate später, kam eben das in allen deutschen Medien, dass es diese Auseinandersetzung mit der FPÖ gab. Und das fand ich persönlich ganz spannend, dass die Blätter da schon eben sehr früh einen Text drin hatten, der von Armin Wolf selber kam, wo er diese Situation so wiedergegeben hat.
Und also da kann ich nur beipflichten, die Folge habe ich damals gehört. Ich würde sagen, das war im Dezember oder so.
Ja,
schon,
das,
ne?
Ja,
also ich glaube, Weihnachten irgendwie bei meinen Eltern habe ich die Episode im Bus gehört und habe auch gedacht, ah krass, ja, was der so erzählt, ist ja wahnsinnig interessant. Und wir haben dann später ja auch noch Kontakt gehabt zu Armin Wolf, weil wir hier ja wiederum die Medientage Mitteldeutschland organisieren. Wir wollten ihn auch einladen, er wollte auch kommen und dann hat der Spiegel und die Süddeutsche mal kurz die Regierung gestürzt und dann konnte er irgendwie nicht mehr kommen. Aber da habe ich auch schon damals gedacht, im Dezember, als ich das gehört habe, wahnsinnig interessantes Gespräch und sehr, sehr dicht am Puls der Zeit oder eigentlich sogar der Zeit voraus.
Ja, ne, genau, das habe ich da auch gedacht. Mhm. Und dazu finde ich es auch cool, also die Blätter probieren ja auch in ihrem Heft sowohl das abzudecken, was auch schon in den Mainstream-Medien ist, also Europawahl haben wir ganz groß gemacht, die Landtagswahlen, die jetzt kommen, aber auch eben immer Blicke auf in Länder, so ganz zentrierte Blicke, zum Beispiel als wir über Afghanistan gesprochen haben oder wenn wir nach Italien oder nach Spanien und da in die Situation blicken, dann haben wir erstens oder haben die Blätter erstens und wir deshalb auch in dem Podcast immer Gesprächspartnerinnen von vor Ort, zu denen wir dann eben schalten und die irgendwie nochmal einen ganz besonderen Blick geben können, als wenn wir jetzt hier von außen da drauf blicken, und das ist, glaube ich, ein großer Mehrwert davon. Mhm. Und dann ist mir noch eine Sache, die ist so ganz spannend fand, in Erinnerung geblieben, weil wir damals irgendwie so gesprochen haben, ja, können wir eigentlich auch Interviews mal auf Englisch führen, ist das so ein bisschen schwierig. Und dann hieß es, ja, Helena, mach dich schon mal bereit, vielleicht sprichst du bald mit Varoufakis. Das war noch vor der Europawahl und ich war so, okay, auf Englisch sprechen, oder? Und dann habe ich mich aber schon darauf eingestellt, fand es auch irgendwie cool, Varoufakis, auch also spannend, mal mit ihm zu sprechen.
Interessante Figur, ja.
Genau. Und dann wurde es aber irgendwie so kurz bevor das Gespräch kam, als dann die Blätter in Druck gingen, haben die gesagt, ach nee, wir haben ihn jetzt doch gekickt. Der Text war uns zu wahlkampfmäßig. Wir lassen den jetzt doch gar nicht rein. So wollen wir das nicht. Und das war so, okay. Das hat mir gezeigt, die Blätter, denen geht es nicht darum, große Namen drauf zu haben und dass sich jemand die Zeitschrift kauft, weil jetzt Varoufakis da mit einem Text drin ist, sondern es geht denen wirklich darum, um den Inhalt. Und wenn der nicht passt, dann ist es denen auch egal, ob die einen großen Namen auf dem Titel haben oder nicht.
Sehr sympathisch. Inhalt first, könnte man fast sagen.
Ja, das passt wahrscheinlich.
Wir reden ja natürlich über das, was bisher so war, aber du sitzt ja wirklich direkt mit heißer Nadel, könnte man fast sagen, an der aktuellen Episode. Was ist da drin? Also die Bundestagsgeschichte hast du schon erzählt, worum es darum geht. Aber was sind die anderen Themen der Ausgabe?
Genau, wir beginnen mit einem Gespräch mit David Begrich. Der ist vom Verein Miteinander und setzt sich da gegen Rechtsextremismus ein. Und er spricht eben über die AfD als die neue Macht im Osten, eben mit dem Hinblick auf die 3 ostdeutschen Landtagswahlen im Herbst. Und guckt, wie die AfD schon die Debatten in Parlamenten verändert hat und was sich aber auch noch für Kulturarbeit, für Bildungsarbeit dadurch verändern wird. Ein ganz spannendes Gespräch. Und dann sprechen wir noch mit der Klimaaktivistin Inken Beermann. Das ist tatsächlich jetzt die erste, die zum zweiten Mal in dem Podcast zu hören ist als externe Autorin. Und die, mit ihr spreche ich über die CO2-Steuer. Und das ist ganz interessant. Viele Klimaaktivistinnen sind wahrscheinlich für die CO2-Steuer ein erster Schritt und Deutschland kommt voran im Klimaschutz. Aber sie ist eben dagegen, weil sie sagt, es kommt erstens zu spät. Also wenn wir uns an der Schweiz orientieren oder an Skandinavien, da wurde es in den 90ern beziehungsweise 2008 in der Schweiz eingeführt. Und wenn wir 2019 in Deutschland damit um die Ecke kommen, sagt sie, ist es zu spät und es ist eben viel zu niedrig. Also das, was hier diskutiert wird, 20 bis 30 Euro pro Tonne, das kommt nicht, also es erzielt nicht annähernd Wirkung.
Und hat zum Beispiel, keinen Effekt.
Genau, Fridays for Future fordern ja 180 Euro, aber wenn wir hier über 20 bis 30 diskutieren, ist es eben ihrer Meinung nach wirkungslos. Das ist noch ein Gespräch und dann...
Was schlägt sie denn vor? Also viel härtere...
Genau, sie spricht vor, CO2-Steuer können wir komplett knicken. Wir haben jetzt nur noch 11 Jahre und müssen deshalb viel mehr darauf achten, zum Beispiel im Verkehr Umbaumaßnahmen stattfinden zu lassen, dass wir keine neuen Verbrennungsmotoren bis 2025 mehr zulassen beispielsweise oder Kohleausstieg vorziehen, also radikalere und nicht eben nur so ökonomische Anreize. Das ist noch ganz cool, sie sagt halt... Also es gab diesen Klimafolgenforscher, der in einem Interview gesagt hat, dass die CO2-Steuer das Penicillin ist, also was quasi Penicillin in der Medizin ist, ist die CO2-Steuer im Klimaschutz. Und sie sagt, das ist eher nur so eine Beruhigungspille. Man will zeigen, hey, wir machen was.
Wir machen ja irgendwas. Und
genau, aber okay. Wirkung hat's nicht. Ja. Also ein ganz eingängliches Bild. Und das letzte Interview ist mit Ulrich Brandt, ist ein Politikwissenschaftler. Da geht es auch um Klimaschutz und er argumentiert dafür oder ruft Gewerkschaften dafür auf, sich mehr für den Klimaschutz einzusetzen. Er stellt auch so ein bisschen das Dilemma vor, dass eben Gewerkschaften dazwischen stehen zwischen Arbeitnehmerschutz versus Klimaschutz und dass eben durch Klima-Umbaumaßnahmen auch viele Arbeitnehmer ihre Existenz verlieren können. Aber er sagt, das kann man gar nicht so gegeneinander ausstellen. Das muss man mehr zusammendenken. Und Gewerkschaften müssen sich für eine sozial-ökologische Perspektive einsetzen. Und wie das aussehen kann, das erklärt er auch im Gespräch.
Ja, das klingt auch ganz spannend. Weil es stimmt, so Bergbaugewerkschaften und so, die sind natürlich eigentlich immer mit die Ersten, die sagen, ja, bitte nicht den Kohleabbau stoppen und
genau,
so.
Genau, also, genau, ja.
IG Metall und so sind auch da. Ja, das ist auch auf jeden Fall ein interessantes Spannungsfeld, was man ja eigentlich seit Jahren beobachten kann, dass Gewerkschaften da interessanterweise dann mit den Arbeitgebern einen totalen Schulterschluss üben und dann wiederum sich verbünden gegen die Klimageschichten.
Ja, genau, in so einem Interessenkonflikt also dazwischen stehen, aber er sagt eben auf gar keinen Fall gegeneinander ausspielen, diese zwei Ziele.
Mhm. Das also in der aktuellen Folge vom Blätter-Podcast, der jetzt ja heute und aller spätestens morgen rauskommt. Dementsprechend kann man überall da hören, wo es Podcasts gibt, also Apple Podcast, Google Podcast, Spotify oder Deezer natürlich und einfach zu finden auf der Seite Detektor FM natürlich. Da fällt mir übrigens ein, diese Woche, wo du jetzt so viele Klimathemen angesprochen hast, das ist natürlich auch ein Thema gewesen bei uns im Programm, in der Sendung. Unser Kollege Christian Eichler, der auch immer mal hier in diesem Podcast zu hören ist und der ja auch den Podcast Mission Energiewende macht, wo er sich mit Klimathemen beschäftigt, der ist letzte Woche mit dem Zug nach Aachen gefahren und hat Luisa Neubauer getroffen und auch mit ihr nochmal darüber geredet, wie das eigentlich jetzt so ist, nachdem diese Bewegung so groß geworden ist, sie jetzt auch irgendwie, weiß ich nicht, ständig bei Anne Will und anderen Sachen sitzt und auch ein totaler Medienprofi geworden ist mittlerweile, wie sich das da so entwickelt hat. Und auch diese Folge Mission Energiewende von dieser Woche ist auch nochmal sehr, sehr hörenswert. Wenn man also sich am Wochenende mal intensiver mit Klima beschäftigen will, dann vielleicht Blätter-Podcast und Mission Energiewende hören. Da kriegt man auf jeden Fall sehr, sehr viel Input, würde ich sagen. Ansonsten sind mir noch so zwei kleinere Tipps auf dem Zettel. Nämlich zum einen ist auch eine neue Folge da vom Spektrum-Podcast. Ganz ähnliche Kooperation, nicht von dir, aber von uns mit Spektrum, dem Wissenschaftsmagazin, kennen ja viele Leute auch, die sehr, sehr spannende Themen machen. Und das macht der Kollege Marc Zimmer. Da geht es in der aktuellen Folge um Gentherapie, schwarze Löcher und auch wieder um CO2-Steuer, CO2-Emissionen und so.
Spannend,
also, dementsprechend auch vielleicht als Ergänzung obendrauf, wenn man ganz viel Zeit hat am Wochenende, soll ja auch ziemlich warm werden.
Ja, für den See.
Für den See kann man schön Kopfhörer mitnehmen und so. Und ein Tipp, vielleicht ein bisschen kurzweiliger, die Radiopoeten. Patrick Salm hat einen Text geschrieben für die Radiopoeten. Auch das ein kleiner Tipp, den wir an dieser Stelle gerne loswerden. Die Radiopoeten, eine der beliebtesten Podcast-Serien, die wir so haben bei Spotify. Also da wird das sehr, 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 sehr gern gehört. Wahrscheinlich, weil es relativ kurzweilig und unterhaltsam ist, ne? 5 bis 10 Minuten. Immer mal so eine Geschichte von einem Poetry Slammer. Wie stehst du zu Poetry Slam? Gehst du ab und zu Slams oder ist das nicht so deins?
Ich bin nicht so der Slam-Fan tatsächlich. Ja. Also ja, wenn, dann gehe ich eher so zu Lesungen, das höre ich mir an, aber so Poetry Slam ist tatsächlich nicht so meins. Aber ich habe auch schon mal, also hier dann natürlich zwangsläufig mal die Radiopoeten gehört und da auf jeden Fall auch echt
das muss
mich
ja
schon
jeder,
häufig amüsiert.
Das muss ja jeder Mitarbeiter, muss hier immer alles hören. Nein, nein. aber warum sind Lesungen für dich interessanter als Poetry Slams? Kannst du das irgendwie festmachen?
Kann ich, also ich bin jetzt auch nicht so, dass ich so ganz oft zu Lesungen gehe. Ich weiß nicht, irgendwie, gute Frage.
Es gibt ja auch ganz viele Fans von Poetry Slams.
Genau,
ne?
Also, ja. Genau, ich war, also vielleicht habe ich auch noch nicht genug Poetry Slams besucht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die so am Image auch so ein bisschen verlieren. Also es gab so einen Hype.
So eine Welle, wo es auf jeden Fall sehr, 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 sehr angesagt war.
Ja,
das stimmt.
Ja, als ich so nach Leipzig gezogen bin, so vor 5 Jahren. Aber jetzt habe ich das Gefühl, ist so ein bisschen einfach auch, weil es diese Haufen Angebot gab.
Ja.
Wo es ist, glaube ich, hatte so ein bisschen an Image verloren. Und mich hat es jetzt noch nie so richtig gecatcht, aber ich glaube, das ist vor allem was Persönliches.
Total, ja. Man kann ja auch nicht alles irgendwie konsumieren, gut finden und irgendwie unterstützen.
Mhm.
Aber wir sehen auf jeden Fall, dass es offensichtlich noch sehr, sehr viele Fans auch von Poetry Slams gibt. Ich persönlich bin jetzt auch nicht so der allergrößte Poetry Slam-Fan und gehe jetzt irgendwie jeden Monat irgendwo hin oder so. Aber es ist auf jeden Fall weiterhin, ich glaube, das kann man sagen, es gab wohl diesen Hype, den würde ich auch so konstatieren, so vor 5, 6 Jahren, aber es gibt eine ganz, ganz breite Basis offensichtlich von Leuten, die es echt total cool finden. Und es gibt ja auch wirklich extrem viele Poetry Slam Künstlerinnen und Künstler und auch Bühnen und Veranstalter und so, die das ja auch nicht nur seit eben 5, 6 Jahren, sondern schon seit 10, 20 Jahren quasi durchziehen und damit auch sehr, sehr erfolgreich sind. Also
ja.
Ich finde es auf jeden Fall immer interessant, wie so ganz unterschiedliche Subkulturen in ganz verschiedenen Bereichen sich irgendwie dann auch dauerhaft irgendwie so etablieren können. Und ich finde, Poetry Slam ist dafür ein sehr, sehr gutes Beispiel. Eine kleine Sache noch in Sachen Hausmitteilung sozusagen. Wir haben gerade eine Stellenausschreibung rausgejagt. Und zwar suchen wir Unterstützung für den Bereich Marketing. Also tatsächlich geht es darum, Werbepartner zu finden. Zum Beispiel für Podcasts wie den Blätter-Podcast oder auch Poetry Slam oder unseren Fahrrad-Podcast und was wir alles da so haben. Denn mittlerweile machen wir so viele Podcasts, dass wir wirklich Unterstützung brauchen beim Vertrieb. Also neudeutsch sagt man irgendwie Media Sales. Und wer da Lust hat, sich zu bewerben, gerne einfach mal in unserem Blog vorbeischauen. Da findet man nämlich alle Informationen zu der Ausschreibung. Offiziell endet die Frist auch am Sonntagabend. Das heißt, wer da kurzfristig Bock hat, gerne mal die Bewerbungsunterlagen fertig machen und uns schreiben. Wir suchen da und wenn jemand da irgendwie Blut geleckt hat und sagt, bei Detektor FM würde ich gerne mal mitmachen und vor allen Dingen, ich habe auch vielleicht schon Erfahrung im Verkauf und Vertrieb, gerade auch vielleicht im Bereich Audio, weil ich, weiß ich nicht, bei einem Radiosender mal gearbeitet habe oder bei einem anderen Podcast-Label oder bei einem Vermarkter oder wo auch immer, gerne melden. Alle Infos, wie gesagt, gibt's bei uns im Blog. Das war es dann auch für diese Woche, würde ich sagen. Oder gibt es noch irgendwas, was du unbedingt loswerden willst, was wir jetzt vergessen haben? Oder worüber du gestolpert bist? Vielleicht auch außerhalb von Detektor irgendeine Serie, die du gerade guckst oder ein anderer Podcast, den du hörst?
Puh, so ganz spontan gerade tatsächlich nicht. Also wenn ich jetzt hier Chernobyl droppe, dann ist wahrscheinlich,
haben wir
alle schon gesehen.
Nee,
aber
ich habe es zum Beispiel noch nicht gesehen und haben wir auch noch nicht drüber gesprochen hier. Also kannst du gerne mal sagen, also hat dich fasziniert oder guckst du? Oder?
Ich habe es geguckt, ich war letzte Woche krank und da habe ich an 2 Tagen durchgeguckt und ich glaube, da würde mir jeder zustimmen und es wird ja auch schon bei IMDb als die beste Serie ever gehandelt und
Würdest du da so weit gehen, dass du sagst, es ist schon eine der Top 5 Serien ever? Zumindest?
Ich glaube, ich bin nicht genug Expertin dafür, ich habe nicht genug Vergleich, aber ich muss sagen, die ging mir schon sehr nah, hat mich sehr berührt. Es krass gut gemacht und ich glaube, es geht vor allen Dingen nahe, wenn man sich halt vorstellt, dass es halt nicht nur Fiktion ist, sondern dass es eben so passiert ist.
A true story.
Ja, yeah. Und gerade für mich, die erst Jahre danach geboren ist und das immer nur so in der Retrospektive erzählt bekommen hat, war es irgendwie nochmal sehr nahegehend, sich das anzuschauen, was was da passiert ist, was das auch bedeutet hat und ja, einfach auch schauspielerisch und so einfach echt eine hammer gute Serie. Und
es werden so Einzelgeschichten erzählt, oder? Von verschiedenen Leuten, die sozusagen, also kannst du so, ohne zu spoilern, kurz skizzieren, was so die Handlung ist?
Also es zieht sich auch so eine Einzelgeschichte durch, von der Familie eines Feuerwehr Mannes, aber eigentlich ist auch so viel diese politische Ebene oder die drin und wie quasi, welche Entscheidungen getroffen werden, wie damit umgegangen wird und also es ist gar nicht so ein Mosaik aus Einzelgeschichten, sondern es sind schon immer die verschiedenen Monate, also es sind eher so ein Mosaik aus diesen Abschnitten, aus diesen zeitlichen Abschnitten. Und dann hat man eben so einen Sprung drin und es wird eben auf einzelne, gerade emotionale Sachen, so ein krasser Faktor gelegt. Also was das für ein Leid und was das was es mit dem Körper macht, diese Strahlungen und wie schnell die Menschen ganz grausam gestorben sind. Darauf wird, glaube ich, ein großes Augenmerk gelegt. Aber ich will jetzt auch gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber würde auf jeden Fall sagen, für alle, auch die sich doch daran erinnern, ist es, glaube ich, für alle eine sehenswerte Serie.
Habe ich noch nicht gesehen, steht tatsächlich bei mir auf der Liste noch zu gucken. Mhm. Dementsprechend bin ich auch gespannt, ob das auch für mich eine der Top 5 Serien aller Zeiten irgendwie wird. Aber ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viel Lob schon gehört. Ich gucke gerade Dark, die zweite Staffel, diese deutsche Serie. Ist ja auch, gibt viele Fans. Ich finde es auch gut, also ich finde es auch total unterhaltsam. Aber es gibt auch viele, die sagen, ach nee, Deutsche können doch keine Serien. Also Dark gilt ja immer so als, ist eine der coolsten deutschen Serien, so neben Four Blocks und, weiß ich nicht, Im Angesicht des Verbrechens, wenn man noch weiter zurück will. Aber ich finde Dark schon gut. Allerdings ist tatsächlich die aktuelle Staffel sehr, sehr verwirrend. Also man muss extrem aufpassen. Und weil es ja doch so ein bisschen, ich weiß nicht, kennst du Dark? Hast du die erste Staffel gesehen?
Nee, habe ich gar nicht geschaut.
Ja, ich will auch da nicht zu sehr spoilern, aber es ist so ein bisschen um die Ecke gedacht und ja, auch so ein bisschen sehr Fantasy-mäßig dann teilweise. Und dann wird so sehr kompliziert, irgendwie so noch mitzudenken mit verschiedenen Zeitebenen und so. Und dann taucht der hier nochmal da auf und die da. Und also da kann man schon mal leicht verwirrt sein, aber ist trotzdem eigentlich eine sehr unterhaltsame Serie. Und auch interessant, dass sie die jetzt hier im Juni irgendwie droppen. Aber offensichtlich ist den Serienleuten das mittlerweile auch egal, weil sie wissen, Leute gucken sowieso immer irgendwie.
Also ja.
Früher war ja immer so Herbst und Frühjahr irgendwie so der klassische Serienstartzeitpunkt, aber
ja, jetzt geht's einfach nur um raushauen.
Einfach nur raus, ne? Hier kommt noch was, da kommt noch was und so. Und ja. Das also der kurze Schnellüberblick über die Serien. Du sagst Tschernobyl, ich sag Dark, kann man auch gucken. Also ohne Frage, wer die erste Staffel gesehen hat, kann natürlich auch die zweite Staffel gucken, die ist schon gut. Und ich habe gehört, es gibt dann nur noch eine dritte und dann ist auch vorbei. Vielleicht stimmt das auch nicht, aber das habe ich irgendwo gelesen. Und damit sind wir aber nun wirklich raus fürs Wochenende mit vielen Podcast-Tipps von Detektor und 2 Serientipps. Ich sag danke, Helena.
Ja, ich sag danke dir, Christian, dass ich hier sein durfte.
Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten alten Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk Ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.